Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Diese Personen stehen heute im Zentrum. Dominik Strauss-Kahn, der ehemalige Chef des IWF, steht nicht mehr unter Hausarrest. Wir haben den Entscheid aus New York und die Reaktionen aus Paris. Axel Weber, er wird der neue Verwaltungsratspräsident der UBS. Wir sprechen darüber mit Vorgänger Caspar Villiger. Hugo Chavez, der Präsident Venezuelas, ist krebskrank. Wir fragen, was das für sein Land heißt. Und Thaksin Shinawat, der frühere Premier Thailands, ist seit Jahren im Exil und trotzdem omnipräsent bei den Wahlen vom Sonntag. Die Reportage aus der Provinz zeigt, wieso. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Villinger und Ursula Vogler mit den Nachrichten des Tages.
Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn, ist unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Dies teilte der zuständige Richter in New York mit. Die geleistete Kaution in Millionenhöhe werde zurückgezahlt. Strauss-Kahn darf die USA aber nicht verlassen. Das Gerichtsverfahren wegen angeblicher Vergewaltigung einer Hotelangestellten wird nicht eingestellt. Laut Medienberichten sind jedoch Zweifel an der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers aufgekommen. Bei Frankreichs Sozialisten wächst inzwischen die Hoffnung auf ein politisches Comeback Strauss-Kahns. Dieser galt bis zu seiner Verhaftung im Mai als Hoffnungsträger der Sozialisten für die Präsidentenwahl. Die Flucht des verurteilten Mörders und Vergewaltigers von Anfang Woche hat Folgen. Der Direktor und der Stellvertreter der Neuenburger Strafanstalt, wo der Mann einsaß, sind zurückgetreten. Der Neuenburger Justiz- und Polizeidirektor Jean Studer habe sie zu diesem Schritt aufgefordert, teilte die Staatskanzlei mit. Am Morgen hatte sich der 64-jährige Straftäter selbst gestellt. In einem Restaurant im Wattländer Juradorf Leras habe er sich zu erkennen gegeben und sei dann festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Wäre das Parlament letzten Monat gewählt worden, wären die kleinen Parteien die großen Gewinner. Wie die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG zeigt, kämen die Grünliberalen auf einen Wähleranteil von über 5%. Die BDP hätte 3%. Die größten Verluste müsste die FDP hinnehmen, sie käme noch auf 15%. Weniger Stimme hätte auch die SVP bekommen, ihr Anteil läge bei 27,5%. Die Volkspartei bliebe aber stärkste Partei. Stabil bliebe der Anteil der Grünen und die SP und die CVP hätten leicht verloren. Fast die Hälfte der Befragten gaben an, im Herbst an die Urne zu gehen. Das sind 2% weniger als bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren. Im Kanton Obwalden sollen künftig auch untere und mittlere Einkommen von tieferen Steuern profitieren. Der Obwaldner Kantonsrat hat eine entsprechende Steuergesetzrevision einstimmig verabschiedet. Entlastet werden untere und mittlere Einkommen durch einen Sonderabzug sowie höhere Kinderabzüge. Bisher haben in Obwalden vor allem Firmen und hohe Einkommen von tieferen Steuern profitiert. Das Volk stimmt voraussichtlich im Oktober über die Vorlage ab. Sollte in der Schweiz eine Tierseuche ausbrechen, wären die Behörden vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Veterinärwesen nach einer 3-tägigen Übung. Die verschiedenen Instanzen hätten gut zusammengearbeitet und die wichtigen Organisationen der Landwirtschaft seien in die Entscheide mit einbezogen worden. Geübt wurde ein Szenario, in welchem es zum Ausbruch der gefährlichen Maul- und Klauenseuche gekommen war. Heute ist diese Seuche in der Schweiz nicht präsent, allerdings könne es jederzeit zu einem neuen Ausbruch kommen, schreibt das Bundesamt. Dänemark will ab kommendem Dienstag wieder Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden durchführen. Das gab ein dänischer Regierungsvertreter in Kopenhagen bekannt, nach einer Abstimmung im Parlament. Mit den Kontrollen solle der Kampf gegen die Kriminalität verstärkt werden. Die EU-Kommission will nun genauer prüfen, wie Dänemark die Grenzkontrollen konkret umsetzen wolle. In Marokko wird über eine neue Verfassungsreform abgestimmt. Diese soll die Macht von König Mohammed einschränken. Nach zahlreichen Demonstrationen für mehr Demokratie hatte der bisher absolut herrschende König die Reform selbst vorgeschlagen. Sie sieht unter anderem vor, dass der Monarch künftig den Ministerpräsidenten und die Richter nicht mehr selbst ernennt. Zudem sollen die Gleichberechtigung von Mann und Frau und der Schutz der Menschenrechte in der neuen Verfassung festgeschrieben werden. Regierungsgegnern geht die Reform jedoch zu wenig weit. Sie haben zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Im Fürstentum Monaco haben sich Fürst Albert und Charlene Wittstock das Ja-Wort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im Fürstenpalast statt. Damit wurde aus der bürgerlichen Charlene Wittstock die Fürstin von Monaco. Die kirchliche Trauung findet morgen Samstag statt. Der Serbe Novak Djokovic steht als erster Finalist im Tennisturnier in Wimbledon fest. Im Halbfinale gewann er gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 7:6, 6:2, 6:7 und 6:3. Damit löst Djokovic am Montag den Spanier Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ab. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.238 Punkten, plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.539 Punkten, plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 23,14 gehandelt, der Dollar zu 84,89 Rappen. Das Wetter. Heute Abend ist es meist trocken, im Osten sind einzelne Regengüsse möglich. Morgen Samstag ist es oft sonnig, den Alpen entlang und im Süden lösen sich Hochnebelfelder auf, im Osten kann es am Nachmittag vereinzelt kurz regnen. Die Temperatur erreicht morgen im Norden rund 20, im Süden 25 Grad. Am Sonntag ist es in der ganzen Schweiz sonnig, die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 23, im Süden bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Der neue starke Mann. Mit Axel Weber kommt ein zweiter Deutscher an die Spitze der größten Schweizer Bank.
Die Nationalität ist dabei absolut zweitrangig,
findet Webers Vorgänger Kaspar Villiger. Wirklich? Der angeschlagene starke Mann, wie sehr seine Krankheit Venezuelas Präsidenten Hugo Chavez politisch schwächt. Grobe Fehler, wieso die Leitung der Neuenburger Strafanstalt Bellevue geht. Dann.
Per noi è una questione di sopravvivenza.
Eine Frage des Überlebens, das seien die Quellensteuern aus dem Tessin, sagt der Gemeindepräsident im norditalienischen Saltrio. Doch die Nachbarn im Norden haben den Geldhahn zugedreht. Wahlkampf in der Schweiz. Die kleinen Neuen lassen die großen bürgerlichen Parteien alt aussehen. Und Wahlkampf in Thailand. Auch ein Kampf zwischen Gummipflanzern und Reisbauern. Doch zuerst zu Dominik Strauss-Kahn. Der ehemalige IWF-Chef kommt unter Auflagen auf freien Fuß. Ein New Yorker Gericht hat ihn aus seinem Hausarrest entlassen. Strauss-Kahn darf sich wieder frei bewegen, das Land aber nicht verlassen. Ich bin jetzt mit USA-Korrespondent Max Ackermann verbunden, der für uns den Prozess verfolgt. Max Ackermann, wie hat das Gericht seinen Entscheid begründet?
Es seien Zweifel aufgetaucht an der Glaubwürdigkeit der Klägerin, hat der Richter gesagt. Und das ist eine sehr überraschende Wende. Bis jetzt hieß es ja immer, die Frau, das mutmaßliche Opfer, sei sehr glaubwürdig. Es ist eine Hotelangestellte jenes Luxushotels in New York, in dem Dominik Strauss-Kahn Mitte Mai abgestiegen war, und sie beschuldigt Strauss-Kahn, sie versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Und in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Verhandlung heute hat ihr Anwalt diese Anschuldigungen wiederholt, die Version seiner Klientin sehr detailliert beschrieben, und es gibt auch DNA-Beweise, dass etwas vorgefallen ist. Aber die Frau habe sich in den Befragungen eben in Widersprüche verwickelt. Sie habe früher bei ihrem Asylantrag schon gelogen. Sie sei möglicherweise auch in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Und das alles hat den Richter bewogen, die Bedingungen des Hausarrestes von Dominik Strauss-Kahn massiv zu locken, ja den Hausarrest faktisch aufzuheben.
Diese Zweifel an der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers, bedeuten die, dass die Anklage gegen Strauss-Kahn in sich zusammenfällt?
Nein, das bedeutet das nicht, jedenfalls noch nicht. Die Anklage, die bleibt bestehen. Die schweren Anschuldigungen sind nicht vom Tisch. Am 18. Juli ist der nächste Gerichtstermin angesetzt, aber unter nun doch sehr anderen Vorzeichen. Die Position des Angeklagten Dominik Strauss-Kahn ist klar gestärkt, während die Ankläger zerstritten sind. Der Anwalt des mutmaßlichen Opfers hat der Staatsanwalt vorgeworfen, sie opfere ihre Mandantin, eine arme Einwandererin aus Afrika, und stütze den Täter, einen weißen Mann mit viel Macht. Der Staatsanwalt hat nur kurz reagiert und betont, das Verfahren sei eben nicht eingestellt, gehe planmäßig weiter nach allen Regeln eines Rechtsstaates.
Und das heißt, das ist der nächste Schritt?
Ja, der nächste Schritt ist, wie gesagt, der 18. Juli ist die nächste Anhörung, wenn sie dann stattfindet. Es gibt eben verschiedene Szenarien, sind denkbar. Das kann von einer Einstellung, schließlichen Einstellung des ganzen Verfahrens gehen, bis zu einem Prozess wie vorgesehen. Und ich denke aber, wahrscheinlicher ist im Moment etwas dazwischen, dass es nämlich zu einem Vergleich kommt, dass Strauss-Kahn eine Verurteilung für ein Vergehen akzeptiert, also nicht für eine schwere Straftat, wie das eine versuchte Vergewaltigung wäre. Aber das ist im Moment Spekulation. Sicher ist nur, die Bedingungen des Hausarrestes, die wurden nun mal gelockert, die Bürgschaft massiv reduziert, und Dominik Strauss-Kahn kann sich in New York frei bewegen.
Zugeschaltet ist mir jetzt auch Rudi Mäder aus Paris. Wie wird denn diese neue Wende im Prozess gegen Dominik Strauss-Kahn in Frankreich aufgenommen?
Ja, das Thema dominiert hier die Aktualität total. Diese neue Entwicklung hat wie eine Bombe eingeschlagen. Die Reaktionen sind noch etwas vorsichtig, namentlich die Sozialisten tanzen etwas auf Eiern, rücken im Moment den menschlichen Aspekt in den Mittelpunkt, betonen nochmals die Unschuldsvermutung, die Wichtigkeit, dann hoffen, dass die Wahrheit ans Licht komme. Aber das Interesse ist riesig, und die große Frage ist nun natürlich, ist nun ein politisches Comeback von Dominik Strauss-Kahn möglich? Und viele Franzosen sagen sich natürlich auch, ich habe das schon immer gewusst, man hat Dominik Strauss-Kahn eine Falle gestellt, die Verschwörungstheorien erhalten wieder Auftrieb.
Trotzdem, vor dieser neuesten Wende galt Strauss-Kahn als politisch erledigt. Kann sich denn das so schnell wieder ändern?
Gut, ein politisches Comeback käme nur in Betracht, wenn das Verfahren sehr schnell eingestellt würde, also wenn dieser Vergewaltigungsvorwurf vom Tisch wäre. Das ist, wie wir gehört haben, noch nicht der Fall. Das Verfahren geht weiter, und das bringt Dominik Strauss-Kahn schon terminlich in Schwierigkeiten, denn die Sozialisten, die im nächsten Frühling als offizieller Kandidat gegen Sarkozy in den Wahlkampf ziehen wollen, müssen bis zum 13. Juli ihre Kandidatur einreichen für diese Vorentscheidung, für die Primärwahlen, wo eben dann der Kandidat erkürt wird. Dominik Strauss-Kahn kann diesen Termin nicht einhalten, und allenfalls stellt sich dann die Frage, sollten, müssten, könnten die Sozialisten den Fahrplan ändern. Aber das ist noch hypothetisch, solange wir nicht wissen, wie schnell in New York alles geht.
Dominik Strauss-Kahn ist ja unter dem Druck der Vorwürfe als Chef des Internationalen Währungsfonds zurückgetreten. Diese Woche wurde die französische Finanzministerin Christine Lagarde als seine Nachfolgerin gewählt. Max Ackermann in den USA. Kann sich denn daran noch etwas ändern?
Ich glaube nicht. Vom IWF liegt zwar noch keine Reaktion vor, aber wie gesagt, Strauss-Kahns Nachfolgerin ist gewählt. Christine Lagarde tritt ihr Amt am Dienstag an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich daran etwas ändert.
Informationen von USA-Korrespondent Max Ackermann und aus Paris von Rudi Mäder waren das. An der UBS-Spitze kommt es zu einem Wechsel. In 2 Jahren wird der deutsche Axel Weber Kaspar Villiger als Verwaltungsratspräsident ablösen. Der 54-jährige Weber war bis vor kurzem Chef der Deutschen Bundesbank. Er gilt als Schwergewicht in der internationalen Finanzwelt und wurde auch von anderen Banken heftig umschwärmt, besonders offenbar von der Deutschen Bank. Doch die UBS konnte ihn schließlich für sich gewinnen. Und das freut ganz besonders Webers Vorgänger Kaspar Villiger. Beat Soltermann hat ihn getroffen.
Kaspar Villiger kommt mit federndem Schritt ins Sitzungszimmer und strahlt übers ganze Gesicht. Kein Wunder, dem UBS-Präsidenten ist mit Axel Weber ein personalpolitischer Coup gelungen, ja, ein Überraschungs-Coup sogar. Eine Personalwahl, die Villiger höchstpersönlich eingefädelt hat.
In meinem Alter weiß man nie, was passieren kann, und deshalb habe ich mich gedanklich schon hin und wieder mit dieser Nachfolge befasst und bin dann eben auf eine Person gestoßen, die ich für eine außerordentliche Persönlichkeit halte, die auch sehr hohes Ansehen genießt, und ich bin sehr froh, dass Herr Weber sich für diese Position entschieden hat.
An Angeboten soll es Axel Weber dem Vernehmen nach tatsächlich nicht gemangelt haben. Seit dem überraschenden Abgang an der Spitze der Deutschen Bundesbank vor ein paar Monaten tauchte sein Name immer wieder auf, wenn es darum ging, wichtige Stellen zu besetzen. Zum Beispiel die Nachfolge von Joe Ackermann bei der Deutschen Bank oder die von Dominik Strauss-Kahn beim IWF. Präsident der Europäischen Zentralbank EZB wurde Weber nur deshalb nicht, weil er sich mit seiner Dauerkritik an der EZB-Krisenpolitik isoliert und sich kommunikationstechnisch eher ungeschickt verhalten hatte. Während andere um Weber buhlten, schlugen Villiger und die UBS zu. Antrittsgeschenk 5 Millionen Franken, dann jedes Jahr 2 Millionen und Aktien im Wert von heute 3 Millionen Franken. Das entspricht in etwa 3 Villigers. Weber wird nächstes Jahr zuerst Vize, dann ab 2013 Präsident der Bank. Falls dann auch Konzernchef Oswald Grübel an Bord bleibt, stünden gleich 2 Deutsche an der Spitze einer Schweizer Grossbank. Für Villiger kein Problem.
Wissen Sie, im heutigen Umfeld müssen international tätige Konzerne die besten Leute suchen und die Nationalität ist dabei absolut zweitrangig.
Dass Axel Weber bis jetzt kein häufiger Gast in der Schweiz war und schon gar nicht im Bundeshaus, unterscheidet den Neuen ebenfalls von Villiger.
Sicher war es nützlich, dass man die Politik gekannt hat, aber die Banken oder der Finanzsektor ist der am meisten regulierte Wirtschaftssektor und hier werden Kontaktstellen zu Politikern immer wieder wichtig bleiben.
Und Villiger zählt darauf, dass Weber, der heute nicht mit den Medien sprechen will, auch den Schweizer Politikern ein Begriff ist. Bis er unter der Bundeshauskuppel allerdings so bekannt ist wie Altbundesrat Villiger und mit so vielen von ihnen Duzis, dürfte viel Zeit ins Land gehen. Villiger hält dagegen. Immer wichtiger werde in der aktuellen Phase das globale Netzwerk. Internationale Kontakte.
International hat er sie sogar in einem größeren Ausmaß, als ich sie mitgebracht habe, obschon auch meine Kontakte international nicht ganz unerheblich waren.
Und trotzdem, die Niederungen der Schweizer Politik, auch eine globale Grossbank, kann sie nicht ausblenden. Gerade Villiger sollte das eigentlich wissen. Nicht alle der hohen Erwartungen, die die Öffentlichkeit bei dessen Wahl in ihn gesteckt hatte, hat Villiger erfüllt. Die Kritik an ihm hat in den letzten Monaten sogar zugenommen. Villiger hat sich gegen die Grossbankenregulierung ins Zeug gelegt und die fetten Boni verteidigt. Und auch dieser jüngste Personalentscheid Villigers zeigt, dass die Metamorphose Villigers vom Politiker zum Banker wohl weiter fortgeschritten ist, als manchen lieb ist. So verweist die SP zum Beispiel auf Webers Mangel an politischem Fingerspitzengefühl, der UBS sei die Beziehung zur Politik nicht mehr wichtig. Andere Parteien halten sich mit Kommentaren zurück. Doch Villiger will sich am heutigen Tag die Laune nicht verderben lassen. Und Freude herrscht auch noch woanders. Bei Frau Villiger. Die hatte sich bei Villigers Stellenantritt nämlich beklagt, dass ihr Mann die Zeit nun in Sitzungszimmern der UBS statt mit ihr auf Kreuzfahrtschiffen verbringen würde.
Ich habe mir sogar gestattet, auch als Chairman dieser Bank einmal eine Kreuzfahrt zu machen, weil es gibt ja auch hin und wieder Ferien. Aber sicherlich freut sich meine Frau darauf, mit mir dann noch einige Reisen zu unternehmen, und ich hoffe, dass wir auch dann zumal gesundheitlich dazu noch in der Lage sind.
Noch UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger in einem Beitrag von Beat Soltermann. Der gesuchte Mörder und Vergewaltiger, der am Montag auf einem begleiteten Ausgang in der Westschweiz geflüchtet war, ist wieder hinter Gittern. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Doch die Flucht des verwahrten Schwerverbrechers zieht weitere Kreise. Die Leitung der zuständigen Neuenburger Strafanstalt hat ihre Kündigung eingereicht. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Es war der Neuenburger Justizdirektor Jean Studer, der diese Neuigkeit heute Nachmittag vor den Medien verkündet hat. Die Gefängnisdirektion habe grobe Fehler gemacht, sagt er.
Il y a eu vraisemblablement des erreurs d'appréciation professionnelle quant au risque que présentait ce détenu.
Die Gefängnisdirektion habe die Situation total falsch eingeschätzt. Der 64-jährige Verwahrte sei immer aggressiver geworden. Das hätten Psychologen und das medizinische Personal festgestellt und auch mitgeteilt.
Nous constatons qu'il avait été relevé une excitation toujours plus grande de ce détenu, des formes d'agressivité.
die Chefin der Neuenburger Strafvollzugsbehörden, habe aus diesem Grund gar die Verlegung des Mannes beantragt. Das Verfahren sei am Laufen gewesen, als die Gefängnisdirektion den begleiteten Ausgang bewilligt habe. Das sei unverantwortlich gewesen, stellt Studer fest.
C'est ça le problème. Et ce constat-là ne nous permettait plus de garder la confiance dans la direction de l'établissement.
Die Regierung habe das Vertrauen in die Gefängnisdirektion verloren, sagt der Justizminister. Unter Druck der Kantonsregierung sind nun der Gefängnisdirektor und sein Stellvertreter mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgetreten. Im Neuenburger Gefängnis Bellevue befinden sich 4 weitere verwahrte Personen. Ihnen werde vorläufig kein Ausgang mehr gewährt, betont Studer.
Tous les congés, toutes les sorties sont actuellement en phase de réévaluation. Pour être certain que on respecte les exigences légales.
Man wolle zuerst abklären und sicher sein, dass alle Vorschriften eingehalten würden, sagt der Justizdirektor. Ob dieser Fall auch schweizweit Konsequenzen hat, will Jean Studer in einer Untersuchung abklären lassen.
Pour voir si la Suisse offre des structures adéquates pour ce genre de détenus et est-ce que nous pouvons aussi imaginer quels accompagnements particuliers il faut assurer.
Die Untersuchung solle zeigen, ob die Schweiz heute genügend gute Strukturen und angepasste Betreuung bietet für verwahrte Personen. Studer hat mit der Untersuchung den ehemaligen Bundesrichter Claude Rouillet beauftragt. Der 64-jährige Verwahrte sitzt seit 2009 in einem Neuenburger Gefängnis. Verurteilt wurde er jedoch in Bern. Für den Strafvollzug sind deshalb die Berner Justizbehörden verantwortlich. Ob auch sie Fehler gemacht haben, will der Berner Justizdirektor Hans-Jürg Käser nächste Woche bekannt geben.
Hugo Chavez ist in den venezolanischen Medien normalerweise dauerpräsent. Umso mehr fiel seine Abwesenheit in den letzten Wochen auf. In dürren Kommuniqués hieß es, der Präsident sei in Kuba und unterziehe sich einer kleineren Operation. Geglaubt hat das kaum jemand und es wurde viel über den wirklichen Gesundheitszustand von Chavez spekuliert. Gestern nun hat er sich von Kuba aus in einer Fernsehansprache ans Volk gewandt und zugegeben, er sei wegen einer Krebserkrankung operiert worden und werde auf Kuba weiter behandelt. Ich habe Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann gefragt, ob man denn wisse, wie schwer die Erkrankung von Chavez sei.
Sie scheint schon ernsterer Natur zu sein. Es dürfte sich um einen Prostatakrebs handeln, den Chavez verschleppt hat. Und jetzt wird er weiter behandelt in Kuba. Und die Heilungschancen sind bei dieser Art von Erkrankung, glaube ich, nicht allzu schlecht.
Ist Chavez denn mit seiner Erkrankung auch politisch angeschlagen?
Ja, auf jeden Fall. Denn das, was in Venezuela seit 10 Jahren abgeht, das nennt Chavez zwar bolivarische Revolution, aber man könnte es politisch auch als Chavismus, als eine Chavez-Bewegung werten. Und Chavismus ohne Chavez ist einfach sehr, sehr schlecht vorstellbar.
Gibt es denn schon Figuren aus seinem Umfeld, die sich jetzt in Position bringen, um diesen Chavismus weiterzutreiben?
Ja, das Geschacher geht jetzt natürlich los in der Sozialistischen Einheitspartei Venezuelas. Aber bevor Namen ins Spiel kommen, muss eine Art Grundsatzentscheidung zustande kommen. Es gibt 2 Flügel innerhalb dieser Partei, einen militärischen Flügel und einen zivilen Flügel. Und diese beiden Lager stehen sich nun gegenüber. Und die militärische Seite hofft, sie werde diesen Zweikampf gewinnen, weil Chavez ja auch jemand ist, der eine militärische Vergangenheit hat.
Und wie hat die Opposition auf diese Nachricht von Chavez Krebserkrankung reagiert?
Ja, sie hat ziemlich ärgerlich reagiert und zunächst einmal festgehalten, jetzt werde Venezuela endgültig aus Kuba regiert. Und sie stellt aber im selben Atemzug die Frage, ob das so weitergehen kann, ob Chavez von Kuba aus die Geschicke Venezuelas praktisch fernsteuern könne oder ob es nicht gescheit oder eben sogar zwingend ist, dass Chavez seine Macht abgibt an den Vizepräsidenten, der dafür ausersehen ist in der Verfassung.
Sie sagen, die Opposition hat verärgert reagiert, aber eigentlich hat sie ja jetzt mehr Raum, um sich zu profilieren.
Das wird sie auch tun, denn nächstes Jahr stehen ja Präsidentschaftswahlen an, zu denen Chavez eigentlich hätte antreten sollen und das wollte er auch. Aber das ist nun in der Schwebe und die Opposition hat natürlich jetzt eine bessere Ausgangslage, um einen eigenen Einheitskandidaten für diese Präsidentschaftswahlen zu nominieren.
Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht es weiter mit schockierten norditalienischen Gemeinden, erfolgreichen Schweizer Kleinparteien und roten und gelben Hemden in Thailand. Der Kanton Tessin greift zu drastischen Maßnahmen. Er blockiert 30 Millionen Franken, die italienischen Grenzgängern als Quellensteuer vom Lohn abgezogen worden sind. Das Geld liegt jetzt auf einem Sperrkonto, statt zu den italienischen Gemeinden zu fließen, in denen die Grenzgänger wohnen. Bellinzona will Italien so im Steuerstreit an den Verhandlungstisch zwingen. Ob das klappt, ist noch offen, doch in den italienischen Gemeinden, die auf das Geld ihrer Grenzgänger angewiesen sind, hat die Tessiner Blockade bereits Konsequenzen. Tessin-Korrespondent Alexander Krass war dort.
Der Himmel ist genauso blau wie der über dem Tessin. Der Luganersee ist genauso einladend, die Luft, die Landschaft, alles dasselbe. Nur sind wir in Ponte Tresa, Italia. Ein großes, grenzüberschreitendes Volksfest steht in Ponte Tresa bevor. Und jetzt das. Man lebe gemeinsam mit den Schweizern, man habe Arbeit dank der Schweiz, sagt ein Coiffeur. Das sei doch nur ein Streit unter Politikern.
Non è che sta castigando a qualcuno, semplicemente pagano chi non ha colpa.
Da werde nicht einfach irgendwer bestraft, findet eine Frau in einem Waschsalon. Bezahlen müssten Unschuldige.
Molti comuni di frontiera dovranno chiudere battenti.
Zahle die Schweiz nicht, dann müssten viele Grenzgemeinden die Schalter schließen, befürchtet dieser Mann in einer Bar. Das Tessin verweigert die Zahlung von 30 Millionen Franken Quellensteuergeldern. Das Geld wäre bestimmt gewesen für Gemeinden im italienischen Grenzgebiet. Pietro Roncoroni ist Gemeindepräsident von Ponte Tresa Italia. Von 2200 Arbeitnehmern in Ponte Tresa seien 1400 Grenzgänger, sagt er. Er habe einen italienischen und einen Schweizer Pass, sagt Roncoroni über sich. Die Tessiner seien genauso wie die Norditaliener hart arbeitende Menschen. Früher sei er selber Grenzgänger gewesen. Ein Grenzgänger sei stolz darauf, mit seiner Quellensteuer zur Entwicklung der Heimat beizutragen. Mitten im Spiel würden jetzt die Spielregeln geändert. Sein Tadel gehe jetzt nicht nur ans Tessin, sondern auch an die Regierung in Rom. Bei den Diplomaten in Rom fehle es an Sensibilität für die Grenzgängerfrage und für jene Firmen, die ihr Geld im Geschäft mit der Schweiz verdienten. Der Verband der Grenzgemeinden solle jetzt Druck ausüben auf Rom, bis dieses wieder an den Verhandlungstisch zurückkehre. So wie Pietro Roncoroni ist auch Giuseppe Franzi Gemeindepräsident, diesmal in Saltrio. Wie Ponte Tresa liegt Saltrio direkt an der Landesgrenze. 80% der Arbeitnehmenden in Saltrio sind Grenzgänger.
Per noi è una questione di sopravvivenza. La mia idea è di prendere la chiave, portargliela al prefetto e gli dico va davanti a lei, che a me scappa da ridere.
Es sei eine Frage des Überlebens, sagt er zu den Quellensteuern aus der Schweiz. Kämen diese Gelder nicht, nehme er die Schlüssel, bringe sie dem Präfekten und mache den Laden in Saltrio dicht. Franzis Meinung ist klar. Da finde eine Racheaktion statt zwischen Italien und der Schweiz und die Verlierer, das seien die Kleinen. Der Zahlungsstopp aus der Schweiz bedeutet, dass bereits fix budgetierte und teilweise schon begonnene Projekte in Saltrio auf Eis gelegt würden. Das sei bitter. Er hoffe, dass Bern ein Einsehen habe. Es könne doch nicht sein, dass Bellinzona die Zahlungen einfach so blockiere. Doch Franzis Ärger gilt nicht nur dem Tessin, auch mit Rom ist er so unzufrieden, dass er seine Gemeinde vor 4 Jahren der Schweiz anschließen wollte. Das hat den streitbaren Gemeindepräsidenten damals berühmt gemacht.
Ma, io direi di sì, anche perché...
Und immerhin, den Anschluss an die Schweiz, den wünscht er sich heute noch.
Alexander Krass war auf der südlichen Seite der schweizerisch-italienischen Grenze unterwegs. Noch 4 Monate dauert es, bis die Schweiz ein neues Parlament wählt. Um die Wahlabsichten der Schweizerinnen und Schweizer zu ermitteln, hat das Forschungsinstitut GFS Bern letzte Woche 2000 Personen befragt. Resultat dieses jüngsten SRG-Wahlbarometers, die neuen kleinen Parteien, Grünliberale und BDP, legen deutlich zu, die traditionellen bürgerlichen Parteien verlieren, allen voran die FDP. Ein Grund für die Verschiebungen ist nach wie vor der Fukushima-Effekt. Monika Zumbrunn.
Die Grünliberalen punkten am meisten. Sie kommen auf gut 5% der Wählerstimmen. Ihre Stärke geht auf Kosten aller großen Parteien sowie auf Kosten der Grünen. Zweite Gewinnerin ist die Bürgerlich-Demokratische Partei. Die BDP erreicht 3%. Sie kommt vor allem bei der Wählerschaft in der politischen Mitte gut an. Somit bestätigt sich der bisherige Trend der letzten Wahlbarometer. Die neuen Kleinparteien sind weiterhin die großen Gewinner. Allerdings haben sie seit der letzten Umfrage vor 2 Monaten nicht weiter zugelegt. Die Grünen bleiben mit 10% Wähleranteil stabil. Die SP hat seit dem letzten Wahlbarometer etwas an Boden gut gemacht und erreicht mit knapp 19% wieder ihren alten Wert. Tendenziell muss sie bei den Wahlen im Herbst dennoch mit leichten Verlusten rechnen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der CVP ab, die heute auf 13,5% kommt, gut 1% weniger als vor 4 Jahren. Einen regelrechten Taucher hingegen muss die FDP verkraften. Auch der jüngste Wahlbarometer bestätigt den Niedergang der Freisinnig-Liberalen. Im Vergleich zu den letzten Wahlen verlieren sie gar fast 3% und kommen noch auf 15%. Auch die SVP muss einen Verlust hinnehmen. Sie bleibt zwar mit Abstand die stärkste Partei mit 27,5%, verliert aber 1,5% gegenüber den letzten Wahlen. Der statistische Stichprobenfehler liegt bei 2,2%. SVP und FDP kämpfen mit dem sogenannten Fukushima-Effekt. Während Linksgrün noch leicht davon profitiert, wirkt sich die aktuelle energiepolitische Debatte laut GfS-Wahlbarometer negativ auf die beiden großen bürgerlichen Parteien aus. Das Problem der FDP, der taktische Schwenker, den sie in der AKW-Frage gemacht hat. Das Problem der SVP, die sonst dominierende Partei, schweigt sich in der AKW-Frage mehrheitlich aus. SVP und FDP haben beide ein Mobilisierungsproblem, so das Fazit der Meinungsforscher. Sie sprechen zu wenig jene Wählerinnen und Wähler an, die nur selten an die Urne gehen. Wer aber Wahlen gewinnen will, muss genau dies tun.
Monika Zumbrunn. Mobilisieren ist also die Devise. Wer über seine treue Wählerschaft hinaus wie viele zusätzliche Wähler an die Urne locken kann, wird bei den National- und Ständeratswahlen im Herbst entscheidend sein. Christine Wanner ist der Frage nachgegangen, wie die einzelnen Parteien das schaffen wollen und was ihre Strategien taugen.
Wie lässt sich bei Politikabstinenten das Interesse wecken? Das ist für die Wahlkampfleiter von SVP, SP, FDP und CVP klar.
Es geht nur über die Mobilisierung durch Themen und indem man hingeht zu den Leuten.
Wir möchten ans Stadtfest, ans Open Air, im Sommer in die Badeanstalten.
Das ist eine Knochenarbeit, die jeder machen muss. Aber ich denke, es ist ganz entscheidend, gerade auch im Wahljahr, dass man dem Bürger erläutert, wofür man steht.
Wenn man ein Thema lancieren kann, das diese Leute interessiert, dann hat man gewisse Aussichten, dass sie einen auch wählen.
Klare Themen, klare Botschaften, direkte Kontakte. Das klingt einfacher, als es ist. Denn nicht einmal die SVP, die ihre Wähleranteile in den letzten Jahren deutlich ausgebaut hat, kann ihr Potenzial bei den Politabstinenten voll ausschöpfen. Das hat die Analyse der Wahlen 2007 gezeigt. Darüber hinaus ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden um die Meisterin der Mobilisierung. Die SVP hat sich zum Atomausstieg kaum äußern wollen. Das beobachtet auch der Politwissenschaftler Claude Longchamp.
Zum ersten Mal würde ich sogar sagen, seit vielen Wahlkämpfen haben wir nicht mehr ein eindeutiges dominierendes Thema, sondern wir haben ja gegenwärtig 2 dominante Themen, nämlich die Energiedebatte auf der einen Seite, die Personenfreizügigkeit auf der anderen Seite.
Diese Konstellation hilft gemäß GfS-Wahlbarometer der SP und den Grünen, vor allem aber den aufstrebenden Kleinparteien BDP und GLP, ehemalige Politmuffel, zu mobilisieren. Das bringt die traditionelle Mitte weiter in Bedrängnis. Die FDP-Liberalen konzentrieren sich primär auf ihre Stammwählerschaft. Die soll die Botschaften der FDP weitertragen. Eine Energiepolitik ohne Technologieverbot, starke bilaterale Verträge, ein starker Werkplatz Schweiz. Wahlkampfleiter Vincenzo Pedrazzini.
Zurück zur Basis, damit unsere Wähler wieder wissen, wofür wir stehen und sich dann einsetzen, um andere, die heute sich nicht mehr um die Politik kümmern, wieder mit einzubeziehen, stärker mit einzubeziehen.
Und die CVP möchte insbesondere die Wechselwähler ansprechen. Das sei wohl zu defensiv, kommentiert Claude Longchamp.
Sie konzentrieren sich auf Wechselwähler, damit sie nicht verlieren. Das ist die Passivstrategie, die ja vor allem bei der CVP beschränkt, auch bei der FDP seit Jahren. Die dominante Strategie ist also die gleichen Wähler noch einmal abholen, die man schon hatte. Und ich glaube einfach, die Effekte der letzten 20 Jahre haben uns gezeigt, damit verliert man nie dramatisch, aber konstant.
Mit der Folge, dass der FDP in diesem Jahr ihr zweiter Bundesratssitz streitig gemacht werde, wie das die CVP schon 2003 habe erfahren müssen, ergänzt der Leiter von GFS Bern. Beide Mitteparteien setzen in diesem Jahr neu auf Volksinitiativen, um so an Volksnähe und an Konturen zu gewinnen, wie dies andere Parteien längst tun. Die FDP hat der Bürokratie den Kampf angesagt, während die CVP mit zwei Initiativen Familie und Mittelstand stärken will. Konkret soll die Heiratsstrafe fallen, sollen Kinder- und Ausbildungszulagen steuerlich befreit werden. CVP-Wahlkampfleiter Gerhard Pfister.
Da haben wir mit den Zwillingsinitiativen ein gutes Instrument, um uns zu profilieren und mit diesen Leuten auch ins Gespräch zu kommen.
Das sei neu für die Mitte, das sei spannend, meint auch Claude Longchamp. Nur offensive Strategien brächten den Parteien neue Wählerinnen und Wähler. Und hier liege derzeit das Potenzial nicht bei den Wechselwählern.
Das heißt, heute geht es nicht darum, der Nachbarpartei vielleicht einen oder zwei Wähler abzunehmen, sondern es geht vor allem darum, neue Wählende, die das letzte Mal sich nicht beteiligt haben, anzusprechen und zu mobilisieren.
Atomausstieg und Personenfreizügigkeit erhitzen die Gemüter. Die Parteilandschaft ist in Bewegung und die kommende Bundesratswahl könnte zum Konkordanzkrimi werden. Dieses Wahljahr sind die Voraussetzungen optimal, um Wählerinnen und Wähler zu politisieren, auch solche, die den Wahlurnen sonst fernbleiben.
Am Sonntag wird in Thailand gewählt. Ein Jahr nach massiven Straßenprotesten, 5 Jahre nach dem Militärputsch gegen den korrupten Regierungschef Thaksin Shinawatra. Doch nach wie vor ist Shinawatra die dominierende Figur in der thailändischen Politik. Bei der Unterschicht ist er nach wie vor sehr populär, vor allem im Nordosten des Landes. Die Reportage von Ostasien-Korrespondent Urs Morf zeigt, wieso. Er war unterwegs in der Provinz Surin, wo die Regierungspartei eigentlich hofft, gegen die Thaksinisten punkten zu können.
Vor dem buddhistischen Tempel im Dorf Ravieng in der Provinz Surin, 500 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Es ist Wochenmarkt, an 3 Dutzend Ständen wird von Kleidern über Alugeschirr und Gemüse bis zu gehäuteten Ratten alles Mögliche feilgeboten. Eine friedliche Idylle, aus einer Lautsprecheranlage erklingt Volksmusik. Dann macht plötzlich ein anderes Geplärre der Musik Konkurrenz. Ich bin Ong Art, der Kandidat der Liste 10, der regierenden Demokratenpartei. So dröhnt es aus einem Lautsprecherwagen, der gefolgt von einem Auto und einem Minibus auf den Tempelvorplatz rollt. Dem Fahrzeugpulk entsteigen Ong Art höchstpersönlich und sein Gefolge. Eilig, fast schon im Laufschritt, geht der Wahlkampfkandidat der Demokratenpartei im Kreis Ratanaburi von Stand zu Stand, verteilt Visitenkarten und drückt jovial die eine oder andere Hand. Wie in Thailand üblich, lächeln Standbesitzer und Kundschaft freundlich, aber als der Kandidat Ong Art anschließend ein Mikrofon ergreift und zu einer halbstündigen Wahlkampfrede anhebt, schenkt ihm schon nach wenigen Minuten niemand mehr Aufmerksamkeit. 2 Stunden und 15 Kilometer weiter, im Dorf Ban That, ebenfalls auf dem Gelände eines Tempels, ein ganz anderes Geschehen. Auch hier ist ein Fahrzeugpulk hereingerollt, aber hier ist es derjenige von Di Yai, dem örtlichen Kandidaten der Thaksinistenpartei. 2 Dutzend Anhänger hat er gleich selbst mitgebracht. Aber kaum hat er auf der Ladefläche eines Kleinlastwagens mit seiner Rede begonnen, da strömen die Menschen schon in Massen herbei. In wenigen Minuten sind mehrere hundert Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche versammelt, die Di Yai immer wieder mit begeistertem Beifall unterbrechen. Meine Leute, brüllt Di Yai. Taksin will aus dem Exil nach Hause, wir müssen ihm helfen. Und das Publikum klatscht. Warum gibt es nur für die Rothemden Gefängnis, fragt Di Yai. Und das Publikum gibt seinem Missfallen Ausdruck. Und obwohl es 34 Grad heiß ist, hört die Menge dem Taksinistenkandidaten begeistert eine gute Stunde lang zu. Was hat die Demokratenpartei von Abizid bloß falsch gemacht, dass ihr Kandidat hier so wenig Anklang findet, während sein Konkurrent von der Taksinistenpartei bejubelt wird wie ein Rockstar? Aus der Sicht von Broma Sisopa, einer Reisbäuerin und Wirtin in einer kleinen Nudelsuppenküche, gleich drei Sachen. Die Demokraten möge hier keiner, weil sie sich traditionell nur für die Gummipflanzer in Südthailand, aber nicht für die Reisbauern des Nordostens einsetzten, sagt sie. Und den Einwand, Abizid habe doch eine Sozialpolitik betrieben, die sicher auch der ländlichen Unterschicht hier im Nordosten zugute komme, lässt sie nicht gelten. Das sei in Wirklichkeit nur eine Kopie davon, was vorher die Thaksin-Regierung eingeführt habe. Das sei nicht Abizids Verdienst. Er habe halt gewusst, dass er null Wahlchancen hätte, falls diese Programme gestrichen würden. In den Augen von Broma aber das Wichtigste. Die Leute hier bräuchten einen Parlamentsabgeordneten, der volksverbunden sei, der sich um die Probleme der Bauern nicht nur im Wahlkampf kümmere, der die Dörfer immer wieder besuche. Einen, der auch an Hochzeiten und Beerdigungen teilnehme und dabei auch einmal einen Kasten Bier oder Mineralwasser spende. Fast die gleichen Worte gebraucht Yeng Misat, der Vorsteher eines anderen kleinen Dorfes im Wahlkreis Ratanaburi. Für die Wähler hier sei das Wichtigste, dass er ständig in den Dörfern unterwegs sei und etwas für die Bauern tue. Sicher, auch die Demokratenpartei habe hier einen Kandidaten, fügt der Dorfvorsteher Yeng an. Aber der sitze wohl meistens in seinem Büro herum, er sei unter den Bauern kaum bekannt und habe deshalb keinerlei Wahlchancen. Das übereinstimmende Urteil der Nudelsuppenwirtin, des Dorfvorstehers und offensichtlich auch des Wählervolkes im Kreis Ratanaburi. Den Demokraten von Abizid hängt trotz Sozialpolitik immer noch das Etikett Partei der Hauptstädter und der gutgestellten Oberschicht an.
Ostasien-Korrespondent Urs Morf war in Thailand unterwegs. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.